Und sie ist eine von sieben Frauen, die keine Kinder bekommen kann in der Bibel. Und all die sieben sind ein Bild von Maria, die nach dem Mensch gesprochen niemals ein Gottes Sohn gebieren kann. Und in 1. Samuel 1 haben wir eine Situation, wo diese Frau in einem großen Drangsal ist, weil ihr Mann, damals konnte man noch zwei Frauen haben, das geht heute nicht mehr Männer, im Alten Testament, es war erlaubt, aber nicht gesegnet von Gott, falls ihr mal Gedanken habt, das geht nicht mehr im Neuen Testament. Und dieser Mann, die Elkanah, die hat zwei Frauen, die eine hieß Hannah, Vers 2, und die andere Penina in Vers 2. Und die Penina, die hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Es war eine Schande damals für eine israelitische Frau. Und die gehen dann nach der Stiftshütte da, wo man anbeten kann, bevor da eine Tempel gebaut wurde. Und wir lesen in Vers 3, derselbe Mann ging hinauf von seiner Stadt zu seiner Zeit, dass er anbetete und opferte dem Herrn Zebaoth zu Silo. Daselbst waren aber Priester des Herrn Hophni und Phinehas, die zwei Söhne Elis. Da es nun eines Tages kam, dass Elkanah opferte, gab er seinem Weibe Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein Stück traurig, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hat ihren Leib verschlossen. Und ihr Widerwärtige betrübte sie und trotzte ihr sehr, dass der Herr ihren Leib verschlossen hätte. Also ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zu des Herrn Haus. Und betrübte sie also, so weinte sie dann und aß nichts. Elkanah aber ihr Mann sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum issest du nichts? Und warum gehabt sich dein Herz so übel? Bin ich dich nicht besser denn 10 Söhne? Und er versucht das in Ordnung zu bringen, aber gut, das geht nicht so gut. Und sie weint. Und sie kommt dann zum Silo. Und wir lesen da, dass sie ihr Herz ausschüttet beim Herrn und sagt in Vers 11, sie gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du deine Magd elend ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen und wirst deine Magd einen Sohn geben, so will ich ihn den Herrn geben sein Leben lang und soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, wie Samson und Nazareer. Und als sie lang betete vor dem Herrn, hatte Eli Acht auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, allein ihre Lippen regten sich und ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre trunken. Und na, das geht dann so ein bisschen weiter, sie haben dann ein Gespräch und dann lesen wir in Vers 27, Vers 26, sie sprach, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin das Weib, das hier bei dir stund und bat den Herrn, das haben wir am Anfang gesehen, dass ich um diesen Knaben bat, das ist Samuel. Nun hat der Herr meine Bitte gegeben, die ich vor ihm bat. Darum gebe ich ihm den Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten daselbst den Herrn an. Lieber Vater, wir danken für dieses wunderschöne Beispiel von einer Frau, die, obwohl du ihr Schoß hast verschlossen, doch bittet uns schlussendlich einen Sohn bekommt und später sollen wir sehen, noch mehr Kinder bekommt, was sie das Kostbarste, was sie hatte, ihr Kind dir hat zurückgegeben. Und Vater, das ist ein Bild von dem, was du hast getan. Du hast einen einziggeborenen Sohn, den Herrn Jesus Christus, für uns gegeben. Bedingungslos und ja, wir danken, dass wir errettet sind, also diejenigen, die hier sind. Doch wir wissen, dass viele dieses Angebot abgelehnt haben oder noch nicht angenommen haben. Wir beten, dass er uns Gnade schenkt, um auch diese Predigt so zu bedienen, dass jeder in Herzen und Gewissen getroffen wird und in das, dir das zurückgibt, was dir gehört. Wir beten auch noch für die Anliegen, die wir gehört haben, speziell für Ricardo, für den Kinderwunsch und für einige Kontakte, die wir haben, um das Evangelium zu verkündigen. Für unsere Bruder Willi, dass du ihm Gnade und Weisheit schenkst, um sich wieder herzustellen und auf die Füße zu kommen und den Schmerzen lindert. Und wir danken speziell, dass wir auch für unsere verfolgte Geschwister beten können, dass es sie Gnade und Hilfe gibt, um durchzuhalten und auf dich zu schauen. Bitte segne, bitte dein Wort diesen Morgen. Das fragen wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Also hier haben wir eine Geschichte von einer Frau und das ist eine von vielen, die kein Kind bekommen kann. Das haben wir gesehen mit Sarah, der Ehefrau von Abraham. Die war 90 Jahre alt, wenn sie die Verheißung bekam, Nicht, der soll so ein Kind haben. Er hat dann gelacht, deswegen ist ihr Name Sarah. Er hat gedacht, das geht doch nicht. Mein Mann ist 99, ich bin 90, dann kann man doch kein Kind mehr bekommen. Hat sie recht gehabt. Nach dem Mensch gesprochen, absolut unmöglich. Ähnlich hier wie bei Hannah. Der Herr hat hier ihr Leib verschlossen. Das kann ab und zu sein, dass er das erlaubt. Das ist ab und zu schwer zu verstehen. Aber wir wissen auch hier, wenn ein Ehepaar kein Kind bekommen kann, dann kann man darüber beten. Hat Gott eine Absicht damit? Es kann auch so sein, dass dann Vater und Mutter, also die Eltern, näher zu Jesus kommen. Genau weil sie noch keine Kinder bekommen können. Das kann allerlei Gründe haben. Dass vielleicht der Herr möchte, dass ein Kind adoptiert wird und dass so ein Kind dann dort erzogen wird. Wir haben das zum Beispiel bei Mose gesehen. Mose, die wird adoptiert von Pharao und wird da in Pharaos Haushalt erzogen. 40 Jahre lang, um später als Vorbereitung dann das Volk Israel aus Ägypten zu ziehen. Also das sind allerlei Gründe, warum Gott so etwas tun kann. Aber im Moment selber ist das sehr, sehr unangenehm. Und da muss man echt beten, Herr, das Warum ist ab und zu schwer, aber man kann einfach beten und den Herrn fragen für Weisheit und Geduld. Und Hannah, die hat vielleicht nicht so viel Geduld gehabt und hat einfach in Tränen in ihr Herz ausgeschüttet. Sie weint und aß nichts, lesen wir am Ende von Vers 7. Und schlussendlich sehen wir, dass diesen Priester, Eli, war nicht gerade ein geistlicher Mann. Dieser Mann, die hat eigentlich keine Ahnung gehabt, dass diese Frau hat gebetet, weil wir lesen in Vers 13, Eli meinte, sie wäre trunken. Sie sagt zu dieser Frau, wie lange willst du trunken sein, lass den Wein von dir kommen, den du bei dir hast. Mit anderen Worten, er hat keinen geistlichen Einblick gehabt. Und das war in einer Zeit von, was nennen wir das, Abfall. In dieser Zeit war da kein großes Interesse an Gottes Wort, es wurde auch nicht gepredigt. Samuel soll später auch der letzte Richter sein, bevor er Saul segnet und mit Öl segnet als erster König von Israel. Ein bisschen weiter in 1. Samuel Kapitel 3 lesen wir, dass eigentlich da eine Zeit war, wie heute es ist, in 2024 in Europa. Vers 1, da Samuel, der Knabe, dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort teuer zu derselbigen Zeit und war wenig Weissagung. Mit anderen Worten, das war teuer, das ist nicht viel, da war kein Prophetie, Weissagung und so weiter. Und als Folge davon, Vers 2, fing es an dunkel zu werden, dass man nicht sehen kann. Und wir haben hier dieses Bild von den Waldenser, das noch mal kurz hier innen, und das ist nochmals ein Bild, eine Kerze auf in der Bibel, sagt Lux lucet in tenebris, Licht fängt an zu scheinen in der Finsternis. Und wenn das Wort wieder unter die Leute kommt, gepredigt wird, öffentlich, auf die Straße oder in die Gemeinde, fängt Licht an zu scheinen und kann Gott anfangen, einen Segen zu schenken. Und diese Zeit war das nicht der Fall, aber das hat Gott geändert durch einen Mann. Und der Mann kam nur durch eine Frau, die hat gebetet. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich sage immer, wenn ein Land keine guten Männer mehr hat, ist es nahe hoffnungslos. Wenn ein Land keine gute Frau mehr hat, ist es vollkommen ohne Hoffnung. Weil eine gute Frau, eine gute Mutter produziert immer einen guten Mann. Hannah war eine gute Frau, eine gottesfürchtige Frau und hat ein Kind von Gott erbeten, aber Gott schon verschlossen hat. Und wir sehen ein bisschen weiter, Vers 7. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Herrnwort war ihm noch nicht offenbart. Das heißt, Samuel war ein junger Kerl, hat da geschlafen in diesen Stiftshütten und so weiter. Bei Eli wurde da eigentlich erzogen, weg von seinen Eltern, weg von seiner Mama. Aber er kannte den Herrn noch nicht persönlich. Warum nicht? Das Herrnwort war ihm noch nicht offenbart. Ihr habt das Wort Gottes in euren Schoß. Das Wort hat einen riesen Segen gegeben in Nordwesteuropa. Dadurch ist hier ein Reichtum, ein Mittelstand, ein Freiheit gekommen, die es nirgendwo anders in der Welt gibt. Nicht in Südeuropa, nicht in Osteuropa, nicht in Afrika, Asien, nicht in Südamerika. Es ist nur hier in Europa, wegen des Buch, was ihr habt. Damit hat es angefangen, in 1522. Ein bisschen weiter, Vers 19. Dann lesen wir, dass da Samuel in dieser Geschichte die Stimme des Herrn hört und er denkt, es ist Eli, es ist der Herr. Dann hört er nach einiger Zeit, dass es Gottes Stimme ist, das muss er lernen. Man muss auch lernen, als Christ die Stimme des Herrn zu hören und zu unterscheiden von der Stimme der Medien, die falsche Stimme, die versucht zu versuchen, verführen. Vers 19, Samuel nahm zu und der Herr war mit ihm und für keines unter allen seinen Worten auf die Erde. Mit anderen Worten, jedes Wort war kostbar, was Samuel hatte treu weitergegeben. Er war zuverlässig. Der Herr erschien hinfort zu Silo, denn der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo durch das Wort des Herrn. So, endlich hat Gott ein Instrument, einen Kanal gefunden, durch wen er als treuer Prophet sein Wort an ganz Israel konnte offenbaren. Aber die Mann war da nicht, Eli war kein guter Priester. Er brauchte einen Mann und der Mann kam auf die Bitte einer Frau. Darum sage ich immer, ihr Schwestern, seid ebenso wichtig wie die Männer, aber ihr habt eine andere Aufgabe. Die Frau ist mir das Herz, ja, man betet vom Herzen, der Mann ist das Haupt, das Sichtbare, aber man braucht beide für eine gute Ehe, eine gute Familie. Und hier sehen wir, sie betet, Hannah betet vom Herzen und später kommt da ein Mann, Samuel, ihr Kind, der ein Sprachrohr des Herrn wird als letzter Richter. Nun, ich möchte ein paar Dinge sagen über das, was diese Hannah tut. Das ist eine sehr besondere Sache. In 1. Samuel Kapitel 1 lesen wir von Vers 24 bis Vers 28, dass sie das, was sie hat bekommen, den Herrn zurückgibt. Kannst du dir vorstellen, du betest jahrelang um ein Kind. Dann hast du endlich das Kind, was tust du dann? Sie hat das Kind den Herrn zurückgegeben, sein ganzes Leben lang. Vers 23, Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, so tue, wie dir es gefällt. Bleibe, bis du ihn entwöhnest. Der Herr bestätige aber, was er geredet hat. Also blieb das Weib und säugte ihren Sohn, bis dass sie ihn entwöhnte. Das ein paar Jahre oder so. Und brachte ihn mit ihr hinauf, nachdem sie ihn entwöhnt hat, mit drei Farren, mit einem Eva Mehl und einer Flasche Weins. Und brachte ihn in das Haus des Herrn zu Silo. Der Knabe aber war noch jung. Sie kommt also mit Geschenken, mit Mehl, Wein, Farren, also Fleisch, um den Herrn etwas zu geben. Aber dazu ihr eigen Kind. Sie schlachten den Farren, brachten den Knabe zu Eli und sie sprach, ach mein Herr, so war deine Seele lebt, mein Herr, ich bin das Weib, dass sie bei dir stund und bat den Herrn. Und sie hat, er hat dann gedacht, sie ist betrunken, dass ich um diesen Knabe bat. Nun hat der Herr meine Bitte gegeben, die ich von ihm bat. Das ist eine wunderbare Sache, nicht? Du betest Jahre um etwas, endlich hast du das bekommen. Was tut sie dann? Darum, weil Gott das mir gegeben hat, gebe ich ihn, dem Herrn, wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Sie hat ihm zurückgegeben. Endlich ein Kind, und sie gibt das Kind zurück. Und vergiss niemals, das Kind ist da irgendwo anders. Sie geht zurück und sie sieht das Kind vielleicht einmal im Jahr, wenn sie da geht, um anzubeten. Und den Rest des Jahres sieht sie das Kind nicht. Das ist nicht einfach für eine Mutter. Mit einem Knabe, was soll er gewesen sein? 5, 6 Jahre oder so. Das ist ein vielleicht noch schwerer, als wenn man ein Kind betet vom Herrn und dann das Kind da lassen. Das muss vielleicht ebenso schwer gewesen sein, als dass sie all die Jahre gelitten hat, weil sie kein Kind gehad hat und geplagt wurde von dieser andere Dame, Penina. Und das heißt, was sie opfert, was sie den Herrn zurückgibt, ist ein Opfer. Ein Opfer für den Herrn. Ein eigen Kind den Herrn zurückgeben. Und das ist ein sehr kostbares Opfer. Jede Mutter hat eine Liebe zu eigenes Kind. Und wenn du dann sagst, das Kind gebe ich dem Herrn zurück, das schmerzt das Herz von jeder Mutter. Das ist unnatürlich. Aber zeigt mir die Dankbarkeit, die sie hat gehabt für den Herrn. Und da will ich ein paar Dinge noch über sagen. In der Geschichte, ihr kennt die Geschichte in dem Alten Testament, Neuen Testament, sehen wir viele Männer, die haben, oder Frauen, haben etwas geopfert an einem Altar. Und das, was sie gegeben haben, war so kostbar für Gott, dass Gott sie erhört hat und einen Platz in der Geschichte hat gegeben. Weil sie etwas gegeben hatte, was sie sowieso nicht behalten konnten. Mose bekommt nach Abraham bekommt nach 99 Jahren einen Sohn. Sie ist 90, er ist 99. Endlich hatte der lang erwartete Sohn. Was sagt Gott dann in 1. Mose 24? Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und geh nach Berg Moria und opfer ihn. Was tut er? Er geht einfach. Und warum tut er das? Weil er hat gedacht, weißt du, wenn ich gehe, bin ich überzeugt, habe Trauen den Verheißungen, haben wir gesungen. Ich bin überzeugt von der Verheißung, dass Gott fähig ist, nachdem ich ihm opfere, ihn von den Toten aufzuerwecken. Ein Bild von Jesus Christus. Das ist eigentlich, was Gott hat getan mit seinem Sohn, nicht wahr? Er hat seinen Sohn geschickt zum Kreuz. Hat gestorben, nicht für seine, für deine, für meine, für unsere Sünde. Und nach 3 Tagen ist er wieder von den Toten auferstanden durch Gottes Kraft. Wir sehen in Mose. Mose, die hat ein wunderschönes Leben, adoptiertes Kind im Pharaos Haus, hat ausgezeichnete Ausbildung, ist 40 Jahre alt und dann sagt er, es ist doch nicht gut, ich gehöre zu meinem Volk und gehe zu seinem Volk zurück. Aber wenn er das tut, dann opfert er eigentlich eine wunderbare, sichere Zukunft in Saus und Braus, wo er aufgewachsen ist. Das gibt er alles auf, um Schmach zu leiden mit dem Volk Gottes. Wir lesen in, als Beispiel von Mose in Hebräer 11, Vers 23. Durch den Glauben ward Mose, da er geboren ward, 3 Monate verborgen von seinen Eltern. Darum, dass sie sahen, wie er ein schön Kind war und fürchtete sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharaos. Und er wählte viel lieber, mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Und achtete die Schmach Christi für größere Reichtum, denn die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung. Er hat alles aufgegeben, seine ganze Zukunft, um da mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden. Er hat gesagt, an Belohnung, später soll Gott mir das vergelten. Er hat einen ewigen Blick gehabt. Und ohne einen ewigen Blick schafft ihr es auch nicht. Dann denkst du, ja, warum muss ich dieses alles aufgeben und so weiter. Aber man vergisst, dass wir sind hier, um einfach für ihn zu leben und von ihm einen Lohn zu bekommen für die Ewigkeit. Nicht nur, um das Fleisch das zu geben, was es gerne haben möchte. Das hat niemals, wir haben das besprochen in der ersten Stunde, ist niemals zufrieden, ist niemals glücklich oder hat niemals wirklich bleibende Freude. Dann haben wir David. David ist ein ähnlicher Mann. David ist ein junger Mann. Achtersohn von Isaiah und so weiter, geht seinen Bruder besuchen in der Armee gegen die Philister und sieht da diesen riesen Goliath, so 3 Meter hoch, was soll das sein, so hoch wie hier, und das ist ein Kannibal, die seine Mutter hat geheiratet, 4 Brüder, die auch seine Söhne sind, sehr perverse Mann, und dieser Mann, die fordert einen Israeliter aus, um mit ihm zu kämpfen. Und David, die sieht das und wird wütend. Ein kleiner Knirps, ich denke 17 Jahre alt und so weiter. Aber er hat gelernt zu kämpfen gegen den Löwen und den Bär, um die Schafe zu hüten. Er hat da alleine in der Mitte von der Wüste alleine Zeit mit Gott verbracht. Da war sein Stärke rein. Wie Samuel das auch lernt hier in der Stiftshütte. Und in 1. Samuel Kapitel 17, dann lesen wir, dass David nicht schaut auf sein Leben. Auf die Sicherheit seines Lebens, weil diesen Riese sagt dann, komm her zu mir, David, ich will dein Fleisch geben, den Vögeln unter den Himmel und den Tieren auf dem Feld. Dann wahrscheinlich, er war Kannibal, so ein Riesenkannibal, also hat wahrscheinlich Davids Fleisch noch gefressen. Und diesen Knirps von 17 hat keine Angst und rennt auf Goliath zu. Und schleudert ihm diesen Stein in sein Gesicht, dann ist er flach. Und das war David, der hat gesagt, okay, mein Leben ist nicht so wichtig als die Ehre des Herrn. Hannah sagt, was ich nun habe, ist nicht so wichtig, als dass das Kind den Herrn zurückgebracht hat. Ich habe es vom Herrn bekommen, es gehört dem Herrn wieder zurückzugeben. Das war ein kostbares Opfer. Paulus tut das Gleiche. Er sagt in Apostelgeschichte 14, er geht das Evangelium predigen in Kleinasien, heutige Türkei, wird gesteinigt und hat eine nahe Toderfahrung, was ich es mal so nennen. Ja. Daniel, ein anderer Mann, die sich den Herrn gewidmet hat, möchte sich nicht verunreinigen mit der Speise und dem Wein des Königs. Und dann sehen sie nach einiger Zeit all diese Leute in seiner Umgebung, hey, diesen Daniel ist ein Mann, die Gottes Hand über sich hat. Alles, was er tut, gelingt. Wir können ihn nicht irgendwo anklagen, mit Ausnahme von einem Grund. Wir können etwas finden gegen die Anbetung von seinem Gott. Dann kommen sie mit dieser Idee, dass Daniel verboten wird dann, via ein Befehl des Königs, um nur den König zu bitten und nicht den eigenen Gott zu fragen. Und Daniel, der kommt dann bei einem Punkt, dass er sagen muss, entweder sterbe ich, ich bleibe treu an meinen Gott oder ich bleibe leben und ich verleugne meinen Gott. Daniel 6, Vers 7 sagt dann, es haben die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Landvögte, die Horäte und Hauptleute alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl solle ausgehen lassen und ein streng Gebot stellen, dass wer in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, ohne von dir König alleine, solle zu den Löwen in den Graben geworfen werden. Dann kommen sie so von, ach Gott, also König, du bist eigentlich der Gott. Du bist das A und das O, es geht überhaupt nicht um den König, sondern einfach Daniel loswerden. Und dann bleibt flehen und beten, 3-mal pro Tag. Sie finden ihn so, mit seinem Fenster oben nach Jerusalem, das haben die Muslime kopiert. Weil Daniel macht das 3-mal pro Tag nach Richtung Jerusalem, die Muslime machen es 5-mal pro Tag Richtung Mekka. Das ist eine Plagiat, kann man sagen. Und Daniel, es kostet ihm eigentlich sein Leben. Er wird in die Löwengrube geschmissen die ganze Nacht. Und dann kommt dieser König und sagt dann, nächsten Tag, Daniel, lebst du noch? Und dann sagt er, ja, kein Problem, ich habe fein geschlafen. Ja, so ein Löwe hier und Löwe da, fein dazwischen geschlafen. Und die Löwe, ja, die wurden in den Mund geschlossen von dem Engel des Herrn. Und dann sagt er, na, nimm mal raus. Ich weiß, das haben sie gemacht, um mich umzubringen. Dann gehen wir seine Feinde rein. Und bevor sie den Boden erreichen, werden sie zermalmt von diesem Löwe. Das heißt, es lohnt sich immer, auf den Herrn dich zu verlassen. Aber es kostet dir etwas. Es hat Hannah das Kind gekostet und es hat keine Sicherheit, dass noch mehr Kinder kommen sollten. Das war vielleicht das einzige Kind. Wie bei Sarah. Und Hannah hat doch gesagt, ich gebe es zurück. Es ist an Daniel sozusagen mit einem großen Opfer, einem großen Preis. Aber das Interessante ist mit ihr, kommen wir zurück zu 1. Samuel 1, Vers 11. Sie gelobte ein Gelübde. Und sie spricht dann, Herr Zebot, wirst du deine Magd elend ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen und wirst deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang. Und soll kein Schirmmesser auf sein Haupt kommen. Sie gibt ihm zurück. Sie gibt zurück. Sie opfert eigentlich, was schon Gott gehört. Weil das Kind gehört Gott. Dein Kind gehört auch Gott. Dein Mann gehört auch Gott. Deine Frau gehört auch Gott. Dein Körper gehört auch Gott. Das hat er alles gekauft. Die Frage ist, ob wir es ihm zurückgeben. Was tun wir oft? Ein bisschen wie die Welt. Ich brauche ein Einkommen, ich brauche ein Auto, ich brauche alles, so viel wie möglich sparen und einen Haufen von Dingen, materiellen Dingen haben. Und Deutsche sind schlimm darin, die sind die Hamster. Ja, dann sind sie da, wenn sie 60, müssen sie irgendwo zum Alters haben, dann haben sie ein Haus voll mit Müll. Auch Spielzeug kann man auch nennen. Ich sage immer, unsichtbar, dass die Männer und Bube ist, der Preis von Spielzeug. Kinder haben dann ein bisschen billig gespielt, und die Männer haben große Porsche, Lamborghini und so weiter, ein Speedboat und ein zweites Haus und so weiter. Das ist einfach was teuer geworden. Aber es ist eine wahnsinnige Menge Dinge, die man nicht mitnehmen kann. Und die man eigentlich auch niemals den Herrn widmet. Ich will es einfach für mich selber halten. Und nichts gibt man zurück. Das ist die Neigung von uns Menschen. Deine Kinder gehören erstens Gott. Jemand, deine Frau gehört erstens Gott. Frau, dein Mann gehört erstens Gott. Und da kommt ein Punkt von, wenn man vielleicht gerade verheiratet ist und als Frau sagt, mein Mann, das und das, sagst du, kommt zu einem Punkt, dass du sagen musst vom Herzen, Herr Jesus, mein Mann möchte ich dir zurückgeben. Oder Mann, meine Frau möchte ich dir zurückgeben. Sie gehört erstens dir. Du bist für sie gestorben. Du hast einen Geist gegeben. Du sollst sie einmal verwammen. Du sollst sie im Himmel bringen. Ich bin da als Mann, um meine Frau gut zu betreuen. Ich bin da als Frau, um mein Mann als Hilfe zu sein. Und dann kann man das, was Gott gegeben hat, ihm wieder zurückgeben. Und dann ist es wirklich deins. Dann kannst du es wirklich genießen. Davor bist du immer in einem Krampf. Wenn du ihm das zurückgegeben hast, dann kann Gott sagen, genieß das, was ich dir gegeben habe. Weil schlussendlich ist alles ein Geschenk vom Herrn. Deine Gesundheit. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, dass du, deine Rettung. Ist alles ein Geschenk von Gott. Und wenn wir das nicht überzeugt sein und nicht überlegen, da kann man ein bisschen undankbar werden. Da kann man immer denken, na, das ist an mir zu danken, weil ich so ein wunderbarer Typ bin. Na, du bist erstens nicht wunderbar und zweitens ist es ein Geschenk, was Gott dir gibt. Ja. Und drittens möchte ich sagen, diesen Bitte, das, was sie Gott schlussendlich wieder zurückgibt, das ist, gibt ihr wahre Befriedigung. Kapitel 1, Vers 6, diese widerwärtige Frau, diese Penina, die Feindin von Hannah, betrübte sie, Hannah, und trotzte ihr sehr, dass der Herr ihren Leib verschlossen hätte. Also ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zu des Herrn Haus und betrübte sie also. So weinte sie dann und aß nichts. Mit anderen Worten, sie war nicht verbittert, aber sie war schon sehr betrübt, dass der Herr ihr kein Kind hat gegeben. Und am Moment, dass du betest und Gott gibt dir etwas und gibt es zurück, dann kann es wirklich Friede geben. Gott kann das nehmen, aber Gott kann es dir auch zurückgeben. Aber du weißt, dass was Gott hat gegeben, hat er mir gegeben für einen bestimmten Zweck. Der Zweck hier war, dass Samuel als Richter, als letzter Richter da war, um nicht nur Saul, aber auch den Mann nach Gottes Herzen David zusammen, ein Bild von Jesus Christus. Hat alles angefangen mit das Gebet einer Frau, die nach dem Mensch gesprochen, ja ein Loser war, eine Frau ohne Kinder, war ein Schande in Israel. Was ist los mit dir? Hast du gesündigt früher? Hat Gott dich bestraft? So wurde da gedacht. Wie bei der Blindgeborenen in Johannes 9. Aber wie hat gesündigt, sagen die Jünger zu Jesus? Er oder seine Eltern? Was sagt der Herr dann? Nein, nicht die Eltern. Das ist geschehen, aber dass die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar werden sollte. Das sind Dinge in deinem Leben, wenn du denkst, das schmerzt mir so. Ich habe mir das gewünscht, ich habe es nicht bekommen. Gott, wieso? Ich weiß nicht, warum das ist. Aber Gott kann das nützen, wenn du ihm das alles zurückgibst zu seiner Herrlichkeit. Weil alles, was er dir gibt, hat er dir gegeben mit einer bestimmten Absicht. Und schlussendlich will ich sagen, diesen Darlehen war ein sicheres Darlehen, eine Bitte, die sie ihm dann zurückgibt. In Kapitel 2 lesen wir von 1. Samuel, lesen wir in Vers 19. Dazu machte ihm seine Mutter einen kleinen Rock und brachte ihn ihm hinauf zu seiner Zeit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, zu opfern, die Opfer zu seiner Zeit. Also sie kommen da, um Tiere oder Trank oder Futter zu opfern und auch noch, um dann ein neues Kleid und Rock für ihren Sohn mitzunehmen. Eli segnete Elkana und sein Weib und sprach: Der Herr, gebe dir Samen von diesem Weibe und um die Bitte, die sie vom Herrn gebeten hat. Und sie gingen an ihren Hort. Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward und gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Aber Samuel, der Knabe, nahm zu bei dem Herrn. Die anderen nahmen zu bei Hannah und ihrem Mann, aber er nahm zu beim Herrn. Das heißt, was sie hat gegeben, hat sie 5-fach zurückbekommen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Das ist immer so in der Geschichte, beim Altar. Du kommst zu einem Altar, hier war das die Stiftshütte, das Haus des Herrn, und man kommt da, um Dinge zu bringen, um Gott anzubeten, um Tiere und so weiter, aber auch sie gibt ihr Sohn und die bleibt da. Sie gibt das, und was passiert? Sie wird 5-mal so viel gesegnet, als das, was sie Gott zurückgegeben hat. Nehmen wir die Aposteln, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, diese 4, das waren Fischermänner. Wenn sie nicht alles aufgegeben hätten und Jesus nachgefolgt waren, 3,5 Jahre, wie hat gehört von Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus? Niemand. Niemand. Und wenn selber haben die Leute gedacht, na, die spinnen auch vollkommen, ja, du kennst die Juden, ja, sicheres Einkommen und so weiter, das gibt sie zomaar weg, ja, gute Fische, ja, und er hat ein gutes Boot und so weiter, alles geht weg. Die spinnen doch vollkommen, ja, vollkommen durchgeknallt, die sind Sektetypen, die sind Jesus von Nazareth, ja, wir können ihm nachfolgen, ja. Wie denkt ihr, dass das richtig, ja? Einfach ein Mann aus Nazareth, ein Zimmermannssohn. Sie sind in den Glauben gegangen und sie haben alle, Jakobus 1, Petrus 2, Johannes 5 Bücher, 8 Bücher geschrieben, diese 4 Männer. Sie haben viel aufgegeben, sie haben viel mehr zurückbekommen. Das ist bei dir auch so. Die Frage ist, Gott hat dich gekauft mit seinem Blut. Die Frage ist, was kann er nun durch dich tun? Und das ist nur möglich, wenn du alles, was du hast, alles, was du bist, auf dem Altar legst und sagst, Herr, hier bin ich. Schicke mich. Du kannst tun mit mir, was du willst. Viele von euch haben eine gute Vernunft, eine gute Ausbildung. Was tust du mit dem, was Gott dir hat gegeben? Das ist die Frage. Und ich weiß nicht, was Gott von dir fragt. Ich kann nur eine Sache sagen. Gott verlangt das, was er dich gegeben hat, dass du es einfach wie Hannah zurückgibt aus Dank und sagt, Herr, hier bin ich. Tu einfach, was du möchtest. Muss ich hier sein? Muss ich irgendwo hingehen? Muss ich eine Ausbildung bekommen? Was kann ich für dich tun? Aus Dank für was dein Sohn für mich hat getan. Gott hat eine wunderbare Verheißung. Und die Verheißung hat Hannah beansprucht. Komm nach Psalm 99, den möchten wir abschließen, nicht zu lange machen. Psalm 99, und dann wird Samuel nochmals erwähnt in die Psalmen. Und Psalm 99, da wird etwas gesagt über die Herrlichkeit des Herrn. Vers 1, der Herr ist König, Seite 842. Der Herr ist König, darum toben die Völker. Er sitzt auf Cherubim, darum regt sich die Welt. Der ist groß zu Zion und hoch über alle Völker. Und das soll seine 1000 Jahre gereicht, wenn Jesus Herrscher ist, allein Herrscher ist, keine Regierung, kein Parlament, allein Herrscher ist, hoch über alle Völker. Dann gehen wir ein wenig weiter, Vers 6. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen an den Herrn und er erhörte sie. Das heißt, diese Männer, die haben alle eine Sache gemein gehabt, sie haben unterschiedlich vor hunderten Jahren, sie haben alle den Herrn angerufen in Zeit von Not und Zeit von Bedrängnis und Gott hat sie erhört. Ab und zu erlaubt der Herr Schwierigkeiten in deinem Leben, auch dass du wie Hannah von Herzen ihm anrufst. Weißt du, warum das wichtig ist? Weil wir sind solche fleischliche, undankbare Kreaturen, ungläubig oder ungläubig. Eigentlich beten wir nur willig vom Herzen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Bedrängnis sind, finanzielle Schwierigkeiten, körperliche Schwierigkeiten, Eheprobleme, dann sagen wir, Gott, wieso? Und danach, Gott, hilf mir. So sind wir. Das war Hannah auch so. Und Gott nützt das, und wenn das sie ruft, antwortet er. Und sie denkt dann, ich bin dankbar, was ich bekomme, das gebe ich den Herrn zurück, und sie bekommt fünffach zurück. Viel mehr, als was sie hat gebetet. Sie hat nur um ein Kind gebetet. Was sie hat, gibt sie zurück, und sie bekommt fünfmal zurück. Das ist typisch der Herr. Dann bin ich weiter in Vers 9. Erhöht den Herrn, unseren Gott, und betet an zu seinem heiligen Berge. Denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Alle Götter der Welt sind unheilig. Das größte Kennzeichen unserer ist Heiligkeit. Sicher ist er auch Liebe. Erstens ist er heilig. Heilig, rein, ohne Sünde, ohne Schmutz. Alle unreine Geister, Teufel sind verschmutzt mit Sünde. Er ist der einzige Geist, der heilige Geist ist. Es ist eine heilige Schrift. Es gibt viele unheilige Bibeln auch. Und unheilige religiöse Bücher. Das ist eine heilige Bibel, eine heilige Schrift, ein heiligen Geist. Auf einem heiligen Berg, einem heiligen Gott. Die ist verbunden mit Anbetung. Und da sagen sie auch, erhöht den Herrn unseren Gott und betet an zu seinem heiligen Berg. Da möchte ich zurückgehen zu unserem Text in 1. Samuel Kapitel 1. Was sehen wir dann? Wie endet 1. Samuel 1? Sie kommt zurück zu dieses Haus Gottes und sagt, ich habe diesen Knabe gebetet. Der Herr hat meine Bitte gegeben, die ich von ihm bat. Der Herr hat das gegeben. Der Herr hat dir Rettung gegeben. Der Herr hat dir Heil gegeben, hat dir Gesundheit gegeben. Was sagt sie dann? Darum gebe ich ihm, dem Herrn, wieder sein Leben lang. Nicht nur für ein paar Jahre, dass er dann zurückkommt, dass er dann vielleicht heiratet und dass er Enkelkinder hat. Nein, sein Leben lang. Weil er vom Herrn erbeten ist. Es gehört zu Gott und sagt, ich gebe ihn für immer zurück. Und sehen wir dann, und sie beteten da selbst den Herrn an sie. Mehrzahl, beteten. Die Kleine hat gelernt, Gott anzubeten. Von wem hat er es gelernt? Von seiner Mama. Eine gute Mama lernt den Kindern, Gott dankbar zu sein. Gott anzubeten. Und anbeten ist auch verbunden mit etwas geben. Nicht nur etwas nehmen, etwas geben. Sie hat gesagt, ich habe alles, was ich hatte, meine ganze Freude, das Kind, was ich immer so gewünscht hatte, habe ich den Herrn zugegeben. Das ist ein Zeichen von Anbetung, an Opferbringung, was sie sehr viel gekostet hat. Gott hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Für einen Schmutzball. Ein Sünder, ein Feind Gottes. Und dann, wir als Sünder, versöhnen uns mit Gott, bekehren uns, glauben an Jesu Christi Blut, das reinigt uns von aller Sünde. Und dann sagt er, okay, du bist errettet, was machst du nun? Bleibst du allein und willst du immer dein eigenes Ding tun und du bist errettet, das ist wunderbar. Oder sagst du, wie Hannah, Herr, alles, was ich nun habe, die Zeit, die ich habe, meine Gesundheit, die ich habe, mein Leben, was ich noch habe von dir, die Jahre, die ich noch über habe, die möchte ich alle dir widmen. Von nun an ist einfach alles deine Wille, nicht mehr meine Wille. Und das ist die beste Art und Weise, um Gott anzubeten. Was du bist, was du hast, gib ihm alles, was du hast. Und schau, wie Gott das anfängt zu vermehren. Er hat das getan bei Hannah, 5 Kinder. Er hat das getan bei Mose, auch er hat viel mehr Kinder bekommen später. Er hat das getan bei Daniel, er wurde erhöht. Er hat das getan bei David, er wurde König. Er hat das getan bei Mose, er wurde Führer und Gesetzgeber Israels. Er hat es getan bei Maria, sie hat nach Jesus noch mehr Kinder bekommen, 6, obwohl Rom wie immer das falsch hat. Gott segnet immer mehr, nachdem er uns prüft und sagt, was gibst du mir zurück? Mit anderen Worten, Wenn du in Unglauben nicht zurückgibst, was Gott dir schon geschenkt hast, obwohl es eigentlich sein Eigentum ist, dann schlussendlich behinderst du Gott, dich ein Segen zu geben. Und ist die Frage, was tust du? Wir haben gesungen, diesen Lied, ich glaube 404, und das war Trauend den Verheißungen. Das ist ein schönes Lied, das singt auch fein mit. Aber die Frage ist, vertraust du wirklich seine Verheißungen? Oder sagst du, ja, ich bin einmal errettet, das reicht. Das ist an dir. Aber der Herr sagt, was du hast, gib's an mir. Kommst du sendlich nach Römer Kapitel 12 im Neuen Testament, dann machen wir es etwas praktischer für uns persönlich als Christen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe begebet zum Opfer, dass er lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Das heißt, was du tun kannst als ein Gottesdienst, ein Dienst an Gott, was vernünftig ist, ist dein Leib, dein Körper ihm zurückzugeben. Es gehört ihm. Früher hast du deinem Körper alle möglichen Sünden getan. Amen. Und nun gehört es dem Herrn. Er hat es gekauft mit seinem Blut. Und du kannst sagen, Herr, wie ich bin, möchte ich, was ich habe, wenn ich bin, alles dir geben. Mein Körper, vielleicht sagst du, mein Besitz, meine Karriere, meine Zukunft, mein Bankkonto, meine Freunde, mein Ruf, es gehört eigentlich alles dir. Du bist Gott. Du hast Recht, weil du als Gott, als Schöpfer, Mensch geworden bist, dieselbe gegeben, es war das Angebot, das Geschenk Gottes, ein einziger Sohn für dich und für mich. Ein bekannter Missionar, Sidney Studd, hat mal gesagt, er war ein sehr reicher Mann, hat Millionen geerbt, hat gewohnt im 19. Jahrhundert in Cambridge und hat da studiert und kam zum Glauben und hat gesagt, hat alles aufgegeben, ist Missionar geworden, mehr in China, Indien, Afrika, hat gesagt, wenn Jesus Gott ist und er ist für mich am Kreuz gegangen, dann ist kein Opfer für mich zu groß, Gott zurückzugeben. Und das ist wahr. Denn Gott sich selber geopfert hat, für dich und für mich, an deiner und meiner Stelle, was wir verdient hatten. Ist kein Opfer meiner Seite nun als Christ so groß, um ihm zurückzugeben. Und Gott hat seinen Sohn gegeben. Hannah hat ihr Sohn gegeben. Was gibst du? Den Herrn zurück. Trauen den Verheißungen des Königs Wort. Durch die Ewigkeit sein Lob soll schallen fort. Ehre in der Höhe. Singe ich hier und dort, trauend den Verheißungen des treuen Gottes. Er ist treu. Wir sind untreu. Gott ist treu. Er hat immer sein Wort. Wenn er das tut, und wir wissen das, was hindert dich, um das, was du hast, was du bist, einfach deinem Herrn zu geben wie Hannah, um mal zu sehen, wie er dann das kann vermehren auf seine Art und Weise und seine Zeit. Amen. Dass wir zusammen ein Lied singen, um abzuschließen. Lied Nummer 489, Lehr mich glauben, Herr. Lied Nummer 489.